In Vorlesung 21 beginnen wir auf Seite 398 mit dem Beweis des Konvexitätskriteriums, das wir in Satz 11.14 formuliert hatten. Wenn Sie auf die Seite 398 oben schauen, da steht exemplarisch nochmal die Aussage, um die es geht. Wenn die Funktion f' wächst, dann bedeutet das, die Funktion f selbst ist konvex. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Für die andere Richtung, die Implikation von rechts nach links, benutzt man die Monotonie der Differenzenquotienten, die wir in Satz 10.4 festgestellt haben. Schauen wir mal an, wie kann man beweisen, dass f konvex ist, wenn f' monoton wächst. Zu zeigen, nochmal notiert auf Seite 398 Mitte, man nehme irgendeine Zahl t zwischen 0 und 1 und zwei Punkte x und y. Da kann man annehmen, ohne Einschränkung x kleiner als y. Zu zeigen, die Ungleichung f an der Stelle 1 minus tx plus ty, das ist kleiner oder gleich 1 minus t fx plus t mal fy. Entscheidend ist jetzt die algebraische Umformung, mit Stern gekennzeichnet, diese Behauptung. Durch Umklammern sieht man, die Behauptung ist äquivalent dazu. Linke Seite 1 minus t, eckige Klammer, an der Stelle f 1 minus tx plus ty minus fx, kleiner oder gleich, t mal eckige Klammer auf, fy minus f an der Stelle 1 minus tx plus ty. Das ist zu beweisen und das geht in der folgenden Art. Die linke Seite von Stern, wie kann man die schreiben? Nach dem Mittelwertsatz ist das die Ableitung an einer Stelle x1, die eckige Klammer, mal Differenz der Argumente, mal dem Vorfaktor. Also linke Seite von Stern 1 minus t, mal y minus x, mal f'x1. Und die Zwischenstelle ist zu wählen, x1, im offenen Intervall von x bis 1 minus tx plus ty. Die rechte Seite wird entsprechend umgeformt, das sind die beiden letzten Zeilen von Seite 398, mit einer Zwischenstelle x2, die jetzt liegt im Intervall linke Grenze 1 minus tx plus ty, rechte Grenze y. Die rechte Seite ist dann bis auf den Vorfaktor eben f' von x2. So, wie liegen x1 und x2, wenn man sich die Wahlen von x1 und x2 anschaut? Dann ist x1 kleiner als x2. Wir setzen voraus, die Ableitung f' wächst monoton, also die erste Zeile von Seite 399. Liefert f2, f' an der Stelle x2, größer gleich f' an der Stelle x1 und damit haben wir die Ungleichung Stern bewiesen. Das heißt, unsere Funktion f ist eine konvexe Funktion. Gehen wir noch eine Anwendung der ganzen Begriffe Konvexität und Verhalten der Ableitung, was dazugehört. Wir schauen uns mal an auf Seite 399 Mitte. Wir haben n positive Zahlen, x1 bis xn und noch dazu Gewichte, wie man sagt, lambda 1 bis lambda n, ebenfalls positiv. Gewichte deshalb, weil man nimmt an, die Summe der lambda i ist identisch 1. Die Behauptung eingerahmt, das Produkt xi hoch lambda i gleich 1 bis n, ist kleiner oder gleich der Summe i gleich 1 bis n lambda i mal xi. Wenn man das spezialisiert, alle Gewichte lambda i gleich 1 durch n wählt, dann ist die Bedingung Summe der lambda i gleich 1 natürlich erfüllt. Was steht dann links? Dann steht links die n-te Wurzel des Produkts x1 bis xn und rechts 1 durch n die Summe x1 bis xn. Und diese Ungleichung, der rote Kasten im unteren Drittel, das nennt man die allgemeine Ungleichung zwischen dem arithmetischen und dem geometrischen Mittel. Wie kann man sich das überlegen? Wenn man eine konvexe Funktion hat, die Definition lässt sich induktiv wie folgt verallgemeinern und führt dann auf die Ungleichung auf der Seite 400 oben. Nämlich, man wertet f aus an der Stelle Summe i gleich 1 bis n, t i y i, und das ist kleiner oder gleich der Summe i gleich 1 bis n, t i f an der Stelle y i. Für alle Zahlen TI zwischen 0 und 1, aber mit den Nebenbedingungen, die Summe der TI ist identisch 1. Wenn Sie das spezialisieren, n gleich 2, dann kommen Sie genau auf die Konvexitätsdefinition. Induktive Verallgemeinerung ergibt die Ungleichung in der ersten Zeile von Seite 400. Für konkave Funktionen, geklammert als Bemerkung, ist natürlich dann größer gleich zu schreiben. Jetzt erinnern wir uns daran, wir hatten uns überlegt, Logarithmus ist eine konkave Funktion. Das heißt, wenn man den Logarithmus anwendet auf die Summe i gleich 1 bis n Lambda i x i, dann ist das größer oder gleich der Summe i gleich 1 bis n Lambda i mal Logarithmus x i. Dann wendet man die Exponentialfunktion auf beiden Seiten an. Die Exponentialfunktion wächst streng monoton. Das impliziert, drittletzte Zeile auf Seite 400, die Summe Lambda i x i ist größer oder gleich Exponentialfunktion angewendet auf die Summe i gleich 1 bis n Lambda x i, Lambda i mal Logarithmus x i. Das lässt sich umformen in der Weise, man zieht die Summe raus, bekommt ein Produkt, also Produkt i gleich 1 bis n. Exponentialfunktion an der Stelle Lambda i Logarithmus x i. Und das wiederum ist nichts anderes, wenn man es ausrechnet, als das Produkt x i hoch Lambda i. Und genau das war zu beweisen. Kommen wir zu einer weiteren Anwendung, der Nummer 7. Eine Anwendung, wenn Sie so wollen, des Mittelwertsatzes. Wir schauen uns Folgendes an. Die sogenannte Taylor-Formel ist das Ziel. Wir vereinbaren zur Herleitung der Taylor-Formel, dass wir ein Intervall fixiert haben, das Intervall i, in diesem Intervall einen Punkt, einen inneren Punkt, und wir haben eine Funktion f von i nach r. Hintergrund der Taylor-Formel ist die Frage, wie gut kann man eine gegebene Funktion f in der Nähe von einem Punkt a approximieren? Die erste Beobachtung, wenn die Funktion stetig ist an der Stelle a, dann gilt offensichtlich als Limesbeziehung f von x minus f von a dividiert durch 1 und die 1 schreiben wir als x minus a hoch 0 ist 0. Das kann man so lesen, das heißt f ist lokal bei a, lokal deshalb, weil man den Limes bildet. Durch die konstante Funktion x geht über in f von a von nullter Ordnung gut approximierbar. Gut heißt eben, der Limes ist 0. Approximation nullter Ordnung, ja, man nimmt eben eine sehr, sehr einfache Funktion, um die Funktion f in der Nähe von a zumindest in einem gewissen Sinne zu approximieren. Das kann man verbessern, wenn die Funktion differenzierbar ist an der Stelle a. Wenn Sie das aufschreiben, per Definition, unteres Drittel von Seite 401, dann gilt Limes x geht gegen a, f von x minus f' a mal x minus a minus f von a, das dividiert durch x minus a Länge, ist gleich 0. Das heißt, hier ist f durch die affinlineare Funktion x geht über in f von a plus f' a mal x minus a von erster Ordnung gut approximierbar. Und diese Art der Approximation ist natürlich um einiges informativer, als wenn man f nur durch die konstante Funktion ersetzt. Durch die konstante Funktion f von a. Dann kann man sich überlegen, wie es weitergehen soll. Das heißt, man schaut sich jetzt eine Funktion auf der Seite 402 an, die n mal differenzierbar ist. Die Fälle n gleich 0, n gleich 1 haben wir diskutiert. Und die Differenzierbarkeit, die soll zumindest vorliegen in der Nähe von dem Punkt A. Dann sagen wir, die Polynomfunktion p von x, definiert als Summe k gleich 0 bis n, Koeffizienten bk mal x minus a hoch k, die approximiert f bei a gut oder von der Ordnung n, falls, ja wie in den ersten beiden Schritten, f von a gleich p von a gilt, f' von a gleich p' von a. Und jetzt wollen wir bis zur Ordnung n gehen. Das heißt, wir verlangen auch noch, dass die Ableitungen der Ordnung n an der Stelle a übereinstimmen. Wenn man sich überlegt, wie dann die Koeffizienten aussehen müssen, offensichtlich ist dann b0 f von a, f' gleich b1 und so weiter. Und fn von a, differenzieren Sie das Polynom, ist dann n Fakultät mal bn. Das heißt, für die Wahl des Polynoms p, dass die Funktion f gut in der Nähe von a approximieren soll, was bedeutet, man verlangt die Gleichheit der Ableitungen bis zur Ordnung n an der Stelle a, dann hat man für dieses Polynom nur eine einzige Wahl. Das ist unten auf der Seite 402 in dem roten Kasten notiert. Dann gilt für die Koeffizienten bk. Die müssen gleich sein, 1 durch k-Fakultät, k der Ableitung von f an der Stelle a für k gleich 0 bis n. Die Frage, was macht man damit, bevor man die Frage klärt, machen wir zunächst mal eine Definition, die Definition 11.5. Wir betrachten unsere Funktion f und sagen allgemein, wenn für ein n aus den natürlichen Zahlen die Ableitungen fk an der Stelle a existieren, dann heißt das Polynom, das wir vorhin definiert haben, also die Summe k gleich 0 bis n, 1 durch k-Fakultät, k der Ableitung an der Stelle a als Koeffizienten mal x minus a hoch k, das Taylor-Polynom der Ordnung n zu f in a. Und für das Taylor-Polynom, das sehen Sie auf der Seite 402 Stern oben aufgeschrieben, benutzt man die Notation großes T für Taylor als Index n die Ordnung. Dann wird der Punkt A noch als Index notiert und die Funktion selbst. Das f wird aufgeschrieben, das Ganze wird in x ausgewertet. Die Differenz, die Abweichung, also die Güte der Approximation, wird gemessen durch das Restglied. Das Restglied bezeichnet mit R Index n und a von f an der Stelle x ist einfach die Funktion fx minus tnaf an der Stelle x. Das ist das Restglied der Ordnung n zur Funktion f bei a. Wir haben hier in der Definition die Wortwahl getroffen, Taylor-Polynom der Ordnung n. Das sollte man sich nicht verwirren lassen. Die erste Bemerkung auf der Seite 402 Stern unten, der Grad des Taylor-Polynoms, der ist dann kleiner als n, wenn die n-te Ableitung von f an der Stelle a verschwindet. Das heißt, der Grad des Polynoms ist in der Regel kleiner oder gleich der Ordnung. Das Taylor-Polynom muss kein Polynom vom Grad n sein, im Sinne der Definition, die man für Polynome getroffen hat. Die zweite Bemerkung auf der Seite 403 oben. Was passiert, wenn f selbst ein Polynom ist, von einem gewissen Grad m? Dann kann man f beliebig gut und oft differenzieren. Und das Ergebnis ist, wenn Sie Taylor-Polynome ausrechnen vom Grad größer gleich m, das an irgendeiner Stelle machen, dann ist das Taylor-Polynom tnaf immer gleich dem Polynom f. Ja, das folgt auch aus der folgenden Beschreibung und sollte sich das aber vorab mal einfach plausibel machen. Aus der Beschreibung in Satz 11.15 auf der Seite 403. Ich erinnere nochmal daran, wir schauen unsere L-wertige Funktionen an, liegt daran, dass wir den Mittelwertsatz benutzen. Und in dem Satz 11.15 wird jetzt eine Darstellung gegeben. Die Situation Intervall i gegeben, die Funktion f auf dem Intervall i definiert, reellwertig, um es nochmal zu betonen, die sei dort n plus einmal differenzierbar, also einmal mehr als wie der Grad des Taylor-Polynoms, das man ausrechnen möchte. Dann haben wir einen inneren Punkt des Intervalls und können Folgendes sagen: Wenn man eine Stelle x aus i sich anschaut, dann findet man dazu eine Stelle eta zwischen x und a. Das klingt schon sehr nach Mittelwertsatz, sodass folgende Formel gilt: f von x ist das Taylor-Polynom tnafx plus ein Restterm. Und der Restterm sieht so aus: Der ist gegeben durch 1 dividiert durch n plus 1 Fakultät, die n plus erste Ableitung an der Zwischenstelle mal x minus a hoch n plus 1. Das bedeutet, wenn Sie sich die Formel in der letzten Zeile genau anschauen, Sie haben jetzt das Restglied ausgerechnet. Auf der Seite 404 oben steht die berühmte Restgliedformel von Lagrange. Das Restglied der Ordnung n zu f an der Stelle a, ausgewertet in irgendeinem Punkt x, ist eben gleich 1 durch n plus 1 Fakultät. N plus erste Ableitung an der Zwischenstelle zwischen x und a mal x minus a hoch n plus 1. Vor dem Beweis ein paar Bemerkungen. Die erste Bemerkung haben wir vorher eigentlich schon festgestellt. Wenn f ein Polynom ist vom Grad m, dann sind die Taylor-Polynome höheren Grades alle gleich f. Und das sieht man eben jetzt zum Beispiel direkt an der Restgliedformel von Lagrange. Wenn nämlich das f den Grad m hat und Sie wollen n größer gleich m wählen, dann verschwindet die n plus erste Ableitung und das Restglied ist von unserem Polynom ist 0 unter der Voraussetzung n größer gleich m. Die zweite Bemerkung: Über die Zwischenstelle kann man nicht sehr viel sagen, außer dass sie zwischen x und a liegt und somit natürlich von beiden Werten abhängt. Die dritte Bemerkung knüpft daran an, dass wir uns auf reelle Funktionen beschränken müssen, weil wir eben den Mittelwertsatz benutzen und der Mittelwertsatz ist nur richtig für Funktionen mit reellen Werten. Schauen wir uns vor dem Beweis eine Anwendung an. Der Satz Nummer 16 beginnt unten auf der Seite 404. Die Situation sei sehr gut, also f eine beliebig oft differenzierbare Funktion auf dem Intervall i. Und man weiß auch ein gewisses Wachstum für die Ableitungen. Nämlich, es gibt eine konstante Groß K, sodass Folgendes richtig ist: Sämtliche Ableitungen fn betragsmäßig lassen sich auf dem Intervall i durch diese konstante K abschätzen. Das heißt, Sie können differenzieren, so oft wie Sie wollen. Sämtliche Ableitungen sind durch K getrennt. Dann ist die Konsequenz: Für jeden Punkt, jede Entwicklungsmitte a aus i gilt die Formel: f von x, die Funktion ausgewertet an irgendeiner Stelle x im Intervall i, ist gleich der unendlichen Reihe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät, k der Ableitung von f an der Stelle a mal x minus a hoch k. Mit anderen Worten, die sogenannte Taylor-Reihe, das ist das, was in der zweiten roten Box auf Seite 405 rechts steht. Die Taylor-Reihe von f in a konvergiert auf dem Intervall i und stellt unsere Funktion f auf dem Intervall dar. Also unter natürlich der sehr starken Bedingung, dass sämtliche Ableitungen universelle Konstante beschränkt bleiben. Gucken wir uns mal an, wie man diese letzte Aussage 16 mit dem Satz Nummer 15 bekommt. Nach dem Satz Nummer 15, wir sind auf Seite 405 in der zweiten Hälfte, kann man den Abstand fx zum Taylor-Polynom mit Grad n schreiben als Restglied, das ist die Definition, und das Restglied, wir benutzen die Darstellungsformel von Lagrange. ist gleich der Betrag davon 1 durch n plus 1 Fakultät, Betrag der n plus ersten Ableitung an der Stelle Eta mal x minus a hoch n plus 1. So, in der letzten Zeile, und damit ist man auch schon fertig, benutzt man jetzt die universelle Abschätzung für sämtliche Ableitungen. Das heißt, schmeißt die n plus erste Ableitung von f raus, setzt sie durch die Konstante k ab. Und es bleibt stehen in der letzten Zeile k mal 1 durch n plus 1 Fakultät mal x minus a hoch n plus 1. So, und ohne jede Schwierigkeit sieht man, das geht gegen 0 bei n gegen unendlich. Gucken wir uns noch ein paar Bemerkungen und Beispiele an. Die erste Bemerkung in der Mitte von Seite 406 ist eine Warnmeldung. Die Warnmeldung: Wenn man weiß, die Funktion ist beliebig oft differenzierbar, dann ist das nicht genug, um auf f von x gleich unendliche Reihe 0 bis unendlich 1 durch n Fakultät fna mal x minus a hoch n zu schließen. Das heißt, beliebige Differenzierbarkeit garantiert nicht, dass die Taylor-Reihe konvergiert und auch nicht, dass die Taylor-Reihe die Funktion f darstellt. Schauen wir uns ein Beispiel noch dazu an. Die Funktion f von r nach r. F von x ist definiert als e hoch minus 1 durch x für x positiv und ansonsten 0 für x kleiner gleich 0. Übungsaufgabe nachrechnen. Diese Funktion ist eine beliebig oft differenzierbare Funktion auf der ganzen reellen Achse. Des Weiteren, sämtliche Ableitungen an der Stelle 0 verschwinden. Was bedeutet das? Wenn Sie die Taylor-Reihe hinschreiben mit Entwicklungsmitte 0, dann bekommen Sie offensichtlich die Nullfunktion. Aber die Funktion f, die Sie betrachtet haben, ist natürlich nicht identisch 0. Das heißt, man ist hier also doch mit einiger Vorsicht, muss man zu Werke gehen, um den Satz zu benutzen. Sprich, die Voraussetzung, dass sämtliche Ableitungen durch eine universelle Konstante beschränkt werden können, das ist eine hinreichende Bedingung, die einem die Sicherheit gibt, dass die Taylor-Reihe konvergiert und auch letztendlich die Funktion darstellt. Was fehlt, ist der Beweis des Satzes 1115, die Darstellungsformel für das Restglied. Wie gehen wir vor? Wir fixieren eine Stelle x, die soll größer sein als a, x natürlich aus unserem Intervall i. Auf diesem Intervall von a bis x definieren wir eine Hilfsfunktion g. Das Argument t ist zweimal rot unterstrichen, also eine Funktion von einer neuen Variablen t. Was macht man? G von t, f von x minus f von t minus f' t mal x minus t und so weiter. Und im letzten Schritt steht minus a mal x minus t hoch n plus 1 dividiert durch n plus 1 Fakultät. Abgekürzt geschrieben, Seite 407 Mitte. Die Funktion g von t ist definiert als f von x minus Taylor-Polynom, diesmal nicht an der Stelle a, sondern an der Stelle t, minus der noch zu bestimmende Koeffizient groß a mal x minus t hoch n plus 1 dividiert durch n plus 1 Fakultät. Was ist mit dem Parameter groß a? Der Parameter groß a ist später anzupassen. Vorab beobachtet man aber, egal wie man den Parameter a wählt, es gilt immer g von x gleich 0. Das heißt, wenn die Funktion g an der Stelle t gleich x ausgewertet wird, dann spielt der Parameter a keine große Rolle, denn der Faktor vor dem a verschwindet. Das gibt einem die Möglichkeit, den Parameter a so einzurichten, dass auch die Funktion g an der Stelle a verschwindet. Wenn die Funktion g an a und an der Stelle x verschwindet, jetzt kommt der Punkt, wo wir den Mittelwertsatz benutzen, in der vorletzten Zeile von Seite 407. Also nochmal der Hinweis darauf, wir rechnen mit reellwertigen Funktionen. Wenn g an den Stellen a und x verschwindet, Dann gibt es eine Zahl Eta im Intervall AX, sodass die Gleichung Stern gilt, eingerahmt in der letzten Zeile von Seite 407. Die Ableitung von G an dieser Zwischenstelle muss verschwinden. Der Parameter Groß A ist noch nicht bestimmt. Das wollen wir jetzt machen. Und um diesen Parameter zu bestimmen, berechnen wir einfach die Ableitung von G. Um einen Eindruck zu bekommen, ist in der ersten Hälfte dieser von Seite 408 mal der Fall n gleich 1 aufgeschrieben. Das heißt, wir haben nur die erste Ableitung zu berücksichtigen. In der geschweiften Klammer in der dritten Zeile von oben steht die Funktion g von t, bis natürlich den Anteil mit dem großen a für n gleich 1. Wenn man die Ableitung davon ausrechnet, dann ist die Beobachtung, bei der Berechnung der Ableitung ergeben sich Kürzungseffekte, das heißt die Ableitung der geschweiften Klammer ist die zweite Ableitung von f an der Stelle t mal x minus t. Dann macht man das Spiel weiter, beobachtet, dass sich nach wie vor Kürzungseffekte ergeben und wenn man da nichts falsch rechnet, bekommt man den rot eingerahmten Kasten auf der Seite 408, nämlich eine Formel für die Ableitung von g, die da lautet g' von t. G ist ja eine Funktion von t. Das ist gleich minus die n plus erste Ableitung von f an der Stelle t mal 1 durch n Fakultät mal x minus t hoch n plus, und wir müssen den einen Term ja noch mitnehmen, den wir in der ersten Hälfte von Seite 408 einfach mal weggelassen haben, der Übersicht halber. Wir kriegen noch dazu den Term a mal 1 durch n Fakultät x minus a, x minus t hoch n. Wir wissen nach Stern, so ist das Ganze ja einzurichten. Wenn wir t gleich Eta setzen, ja, dann haben wir direkt eine Formel für unseren Koeffizienten groß a. Das heißt, der Koeffizient groß a muss die n plus erste Ableitung sein von f an der Stelle eta. Wenn man das noch in die Definition von g einsetzt, auf der Seite vorher, auf der Seite 407, oben, da war ja g definiert worden mit noch unbestimmtem Faktor a und der Faktor a hat sich jetzt ergeben aufgrund der Forderung, Seite 407 unten, dass die Funktion g auch an der Stelle a verschwinden soll. Damit ist Groß A bestimmt. Wenn man das in die Definition von G einsetzt, wie gesagt, dann ist sozusagen der Beweis erledigt. Nämlich dann hat man die Restgliedformel von Lagrange bewiesen. Weil man ja gefordert hat, dass G von A gleich 0 sein soll. So, noch ein paar Bemerkungen auf der Seite 409. Die sich an die Restgliedformel von Lagrange anschließen. Da finden Sie andere Schreibweisen anstelle von x, was man in die Restgliedformel einsetzt. Schreibt man auch x gleich a plus h. Stellt sich also vor, dass der Punkt x eine kleine Störung ist von der Stelle a. Und wenn Sie überall in der Restgliedformel von Lagrange das x ersetzen durch a plus h, dann bekommen Sie die Darstellung auf der Seite 409 oben. Und die Zwischenstelle ist jetzt in der Weise geschrieben als a plus Theta h mit einem Theta zwischen 0 und 1. Also nur ein optischer Unterschied. Inhaltlich hat sich überhaupt nichts geändert. Die zweite Bemerkung. Wir nehmen mal an, dass die n plus erste Ableitung auf eine Umgebung von a beschränkt ist. Dann heißt das, f und tna, f stimmen in a von n-ter Ordnung überein. So formuliert als Definition, es gibt eine stetige Funktion r mit ra gleich 0, sodass die Differenz, das Restglied der Ordnung n geschrieben werden kann als kleines rx mal x minus a hoch n und ja, damit hat man sozusagen ein bisschen mehr Information über das Restglied, was sonst in der Darstellungsformel ein bisschen im Dunkeln bleibt. Beispiel noch zur Theorie: Wie berechnet man den Wert Logarithmus 2? Zur Berechnung von Logarithmus 2 auf der Seite 410 oben definieren wir einfach die Funktion f von x x, x positiv, wählen a gleich 1 als Entwicklungsmitte und berechnen schrittweise die Kartenableitung der Logarithmusfunktion. Die Formel steht da: Karteableitung fkx minus 1 hoch k minus 1, k minus 1 Fakultät mal x minus x hoch minus k für alle k größer gleich 1. Die Schrittweite sei positiv und dann geht es um den Wert des Restgliedes, Restglied der Ordnung n an der Stelle 1 vom Logarithmus, ausgewertet in 1 plus h. Wir benutzen Lagrange und sehen, das ist 1 durch n plus 1 Fakultät, n plus erste Ableitung an der Stelle Eta mal Schrittweite hoch n plus 1. Kleiner oder gleich? Ja, jetzt benutzen wir die Formel für die Ableitung. 1 durch n plus 1 Fakultät, n Fakultät, h hoch n plus 1, dividiert durch Eta hoch n plus 1. Und das wiederum, kleiner gleich. Übrig bleibt 1 durch n, wir haben n Fakultät, zu teilen durch n plus 1 Fakultät. Und Sie sehen auch, für Eta größer gleich 1, wegen Eta größer gleich 1, die Zwischenstelle liegt ja im Intervall 1 bis 1 plus h, ist das Ganze kontrolliert durch h hoch n plus 1 mal 1 durch n plus 1. Das bedeutet, das Restglied geht gegen 0. Die rote Zeile auf Seite 410, eben wenn h kleiner gleich 1 bleibt. H kleiner gleich 1 heißt, man darf h gleich 1 wählen. Und wenn Sie h gleich 1 wählen, dann ist die Aussage die: Logarithmus 2 ist Summe k gleich 1 bis unendlich, minus 1 hoch k minus 1, 1 durch k. Mit anderen Worten, wir haben am Ende dieser ganzen Überlegungen den Wert der alternierend harmonischen Reihe festgestellt. Damit ist die Differentialrechnung beendet und wir wollen jetzt in den letzten Paragraphen einsteigen, letzten Paragraphen der Analysis 1, Paragraph 12, Integralrechnung in Klammern für Regelfunktionen. Der Begriff wird gleich erklärt, was eine Regelfunktion ist. Zunächst die Zielsetzungen der Integralrechnung. Man hat zwei Ziele vor Augen. Punkt 1 auf der Seite 411, man möchte Stammfunktionen finden. Das heißt, eine Funktion klein f ist gegeben und man möchte auf systematische Weise Funktionen groß f finden mit groß f' gleich klein f. Der zweite Punkt sollte vielleicht schon mal in der einen oder anderen Form da gewesen sein, vielleicht auch in der Schule, die Flächenberechnung. Sie zeichnen Funktionsgraph einer Funktion f von R nach R, gucken sich ein Intervall AB an. Wie in dem Bildchen soll der Funktionsgraph oberhalb der x-Achse liegen und die Frage, die sich stellt, wie groß ist der schraffierte Bereich, also die Fläche zwischen x-Achse und dem Graphen? Und beide Fragestellungen führen auf den Begriff des Integrals. Wie kommt man zum Integralbegriff für allgemeine Funktionen? Man geht schrittweise vor, indem man sich einfache Situationen anschaut. Die erste einfache Situation, die Funktion f, definiert auf einem kompakten Intervall AB, die darf komplexwertig sein, die ist konstant. Also f identisch c für eine komplexe Zahl c. Motiviert in Anführungszeichen durch die Idee der Flächenberechnung wird man sagen oder definieren, das Integral von a bis b, unserer Funktion f, ist einfach die Konstante c mal b minus a. Das entspricht für reelle c dem, was man sich unter der Rechteckfläche vorstellt. Also die Funktion f ist konstant und was in der ersten Definition sozusagen vereinbart wird, ist die Fläche des Rechtecks, die Fläche, die unterhalb des Graphen der konstanten Funktion liegt. Zweiter Punkt auf der Seite 411 unten. Die Funktion f von a nach b, auf ab nach c sei stückweise konstant. Sowas nennt man eine Treppenfunktion, wird gleich definiert. Dann sei das Integral von a bis b der Funktion fx dx die Summe der entsprechenden Rechteckflächen. So, und im dritten Punkt auf der Seite 412 oben kurz angesprochen, der wird später präzisiert. Im dritten Punkt betrachtet man alle Funktionen definiert auf dem kompakten Intervall AB mit Werten in C, die sich durch Treppenfunktionen approximieren lassen. Dann kann man für Treppenfunktionen die Integrale ausrechnen und die Definition, die sich anbietet, natürlich muss man Konvergenzen beweisen. Integral von a bis b, f von x dx, ist der Limes, wenn er denn existiert, der Integrale der approximierenden Treppenfunktion fn. Eine Zwischenbemerkung, bevor wir zu den Definitionen kommen. Wenn man Lehrbücher aufschlägt, dann sollte man sich vergewissern, wie die Definition des Integralbegriffes lautet. Es gibt zwei verschiedene weitere Integralbegriffe. Das sogenannte Riemannsche Integral, das ist etwas allgemeiner als unser Integralbegriff. Und das Lebesgue Integral, das ist noch sehr viel allgemeiner als das Riemann Integral. Das Lebesgue Integral, das wird in Analysis 3 diskutiert. Das Riemann Integral werden wir noch kurz ansprechen. Aber zur Beruhigung, wenn man stetige Funktionen anschaut, auf dem kompakten Intervall mit Werten in C, dann sind alle Integralbildungen gleich. Da muss man nicht unterscheiden. Gut, gehen wir mit unserem Programm weiter. Römisch 1 auf der Seite 412 unten, Integration von Treppenfunktionen. Treppenfunktionen werden mit TF abgekürzt. Und wie ist die Definition? Im Folgenden haben wir immer kompakte Intervalle mit den Grenzen AB. Und wir nennen eine Funktion auf dem Intervall AB mit Werten in C Treppenfunktion. Wenn es eine Zerlegung gibt, eine Zerlegung Z, das ist einfach eine Unterteilung x0 bis xn mit aufsteigenden xen, wobei x0 immer a ist, der letzte ist b, eine Zerlegung von dem Intervall AB, sodass Phi, die Funktion, auf jedem offenen Intervall xi minus 1, xi, einen konstanten Wert ci hat. Wenn das so ist, dann definiert man das Integral von a bis b, phi x dx, als Summe i gleich 1 bis n, ci xi minus 1. Andere Notationen auf der Seite 413 in der Mitte noch blau angedeutet. Man schreibt Integral a bis b phi dx, lässt also bei dem phi das x manchmal weg oder aber benutzt andere Buchstaben anstelle des x, also das ist völlig willkürlich. Erste Bemerkung: Eine Treppenfunktion hat per Definition nur endlich viele Werte und wie Sie der Definition entnehmen, die Werte in den Teilpunkten xi spielen bei der Definition des Integrals oder bei der Berechnung des Integrals keine Rolle. Denn der Definition steht ausdrücklich phi identisch ci auf dem offenen Intervall. Die Teilpunkte werden ausgenommen. Welche Werte die Funktion in den Teilpunkten hat, das ist völlig egal. Natürlich klingt das Ganze so, dass man den Eindruck hat, das hängt stark von der Einteilung ab, die man vornimmt. Punkt 2 ganz unten, der Punkt ist sehr wichtig, den sollten Sie sich selbst mal überlegen. Wenn man eine Treppenfunktion hat im Sinne der Definition 12,1, dann ist das Integral was in der Definition festgelegt wird und was sich auf eine spezielle Zerlegung bezieht, tatsächlich unabhängig von der Zerlegung Z. Und was das meint, ist auf der Seite 414 oben kurz ausgeführt. Wie ist die Situation? Wir haben einmal unsere Zerlegung Z vom Intervall AB und den damit zu berechnenden Integralwert gemäß Definition. Jetzt schauen wir uns eine zweite Zerlegung an, eine Zerlegung Z'. Die Zerlegung Z' auf der Seite 414 oben aufgeschrieben. Die ist x0', x1' und so weiter bis xm'. Der erste Teilpunkt vereinbarungsgemäß a, der letzte vereinbarungsgemäß b. Die Anzahl ist durchaus verschieden von dem n, was man vorher hatte. Das ist eine zweite Zerlegung und es soll gelten, unsere Funktion phi hat den Wert cj' auf den korrespondierenden Intervallen mit dem Strich dran. Und dann ist zu zeigen, eingerahmt in blau in der Mitte von Seite 414, die Summe bis n ci mal xi minus xi minus 1 ist Summe bis m cj' mal xj' minus xj' minus 1'. Das ist eine Rechnung, die ich Ihnen ans Herz lege, die sollten Sie wirklich mal ausführen. Und wenn man die Rechnung ausgeführt hat, dann hat man eine sinnvolle Definition, was bedeutet, man ist nicht darauf angewiesen, dass man in einer speziellen Weise eine Zerlegung fixiert und das Integral bezüglich dieser Zerlegung berechnet, sondern wenn man eine Treppenfunktion hat, dann kann man irgendwie zerlegen und das Integral bezüglich dieser neuen Zerlegung ausrechnen. Nummer 3 ist eine Notation. Die Menge Skript T oder Tau AB, je nachdem, was Ihnen lieber ist, das ist die Menge aller Treppenfunktionen vom kompakten Intervall in die komplexen Zahlen. Dann nimmt man diese Funktionen zusammen und offensichtlich bilden die einen komplexen Vektorraum. Das heißt, Sie sollten nachprüfen, wenn man zwei Treppenfunktionen addiert, dann bekommt man wieder eine Treppenfunktion. Genauso, und das ist ziemlich offensichtlich, Multiplikation mit einem komplexen Skalar ändert auch nichts. Für eine Treppenfunktion führt man noch eine Größe ein, die sogenannte Norm von Phi. Die Norm geschrieben mit zwei Strichen, dritte Zeile von unten. Die Norm von Phi ist einfach das Supremum der Beträge aller Funktionswerte Phi t, wenn t zwischen a und b läuft. Diese Zahl ist natürlich ähnlich. Als Hinweis für später, wenn der Begriff mal auftauchen sollte, dadurch wird der Raum der Treppenfunktionen sogar zum normierten Raum. Zum Schluss noch eine Eigenschaft des Integrals auf dem Raum der Treppenfunktionen. Das sind Eigenschaften, die man erwartet, die man aber trotzdem sich mal überlegen muss. Satz 12.1 auf Seite 415, die erste Aussage. Das Integral ist eine c-lineare Abbildung. Was heißt das? Das heißt nichts anderes. Sie haben zwei Treppenfunktionen, Phi und Psi, zwei Skalare Alpha und Beta und möchten die Treppenfunktion Alpha Phi plus Beta Psi integrieren. Und dann geht das so, wie Sie das erwarten. Sie integrieren separat und schreiben die Skalare davor. Nummer 2 ist eine Integralabschätzung, die man immer wieder braucht. Sie berechnen das Integral der Treppenfunktion und bilden den Betrag. Die Aussage ist, diese Zahl ist kleiner oder gleich dem Integral der Treppenfunktion Betrag von Phi. Und das wiederum ist nach oben kontrolliert durch die Norm von Phi mal b minus a. Aussage Nummer 3. Wenn man im reellwertigen Fall ist, gilt die Monotonieaussage. Das heißt, zwar reellwertige Treppenfunktionen Phi und Psi werden betrachtet. Es soll gelten Phi kleiner gleich Psi auf dem Intervall AB. dann ist das Integral von Phi auch kleiner gleich dem Integral von Psi. Das sind elementare Aussagen, aber trotzdem sollte man sich mal überlegen, wie man das beweist. Ein paar Ideen. Schauen wir uns die Nummer 2 an, die Integralabschätzung. Fangen wir damit an. Auf der Seite 416. Da steht am Anfang der Betrag des Integrals. Dann schreiben wir die Integraldefinition in der zweiten Zeile nochmal hin. Also Summe ci, xi minus xi minus 1 und machen Beträge drum. Und jetzt vergessen wir Integrale. Was haben wir? Wir haben eine endliche Summe. Davon den Betrag, und das ist klein oder gleich, Summe der Beträge, also i gleich 1 bis n, ci-Betrag mal xi minus 1. Und das wiederum ist gleich dem Integral der Treppenfunktion Phi-Betrag über das Intervall AB, weil, ja, das überlegt man sich sofort, mit Phi ist auch Phi-Betrag eine Treppenfunktion. Und Phi-Betrag ist natürlich identisch CI-Betrag auf den Intervallen xi minus 1 bis xi. Und die letzte Abschätzung aus dem Teil 2, die ergibt sich natürlich aus der Beobachtung, dass jeder Wert CI betragsmäßig kleiner oder gleich sein muss, der Norm von Phi. 1 und 3 sind ein bisschen technisch, aber auch nicht kompliziert. Man hat zwei Funktionen. Und zwei Zerlegungen, z Phi und z Psi, für jede der beiden Funktionen. Das heißt, man hat das Intervall AB in zwei verschiedene Weisen unterteilt. Zur Berechnung des Integrals von Phi und zur Berechnung des Integrals von Psi. Jetzt schaut man sich das an und bildet, wie in der drittletzten Zeile geschrieben, aus diesen beiden Zerlegungen eine neue, die Zerlegung z, indem man beide zusammennimmt. Das heißt, die neue Zerlegung, das sind jetzt die Teilpunkte z, und diese neue Zerlegung ist jetzt eine Zerlegung für beide Funktionen phi und psi. Das heißt, wir haben die Gleichung phi i identisch ci, psi i identisch di auf den korrespondierenden Teilintervallen. Was damit gemeint ist, sieht man am besten auf dem Bild oben auf Seite 417. Da ist die Zerlegung z Phi ganz einfach. Die besteht aus den Punkten a, x1 und b. Für Psi hatte man meinetwegen die Zerlegung a, die beiden Punkte y1, y2 und b. Jetzt möchte man aus diesen beiden Zerlegungen eine neue basteln, eine gemeinsame Zerlegung. Was nimmt man? Ja, man schaut sich die Punkte an. Die Zerlegung z ist hier so, dass man mit A startet, wie immer, x1, und dann so sind die Punkte eingezeichnet, y1, y2 und schließlich b. Das heißt, man hätte 5z, z0, 4 Punkte, 5 Punkte z, z0 wäre A und z4 wäre b. Da kann man sich überlegen, wenn z-Phi mehr Teilpunkte hat, z-Psi noch mehr Teilpunkte, dann sieht es entsprechend kompliziert aus, aber letztendlich durch Sortieren und Zusammennehmen kriegt man eine neue Zerlegung, eine gemeinsame Zerlegung für beide Funktionen. So, dann fängt man an zu rechnen in der Mitte von Seite 417, das Integral von a bis b, Alpha Phi plus Beta Psi. Per Definition bezogen auf die Zerlegung z steht da Summe i gleich 1 bis groß n, jetzt Alpha Ci plus Beta Di, Klammer zu, Zi minus 1. Summe auseinandergezogen, das ergibt ja Alpha mal die Summe mit den Cis plus Beta mal die Summe mit den Dis. Und jetzt haben wir uns aber vorher schon überlegt, bei der Integralberechnung ist es völlig unabhängig, welche Zerlegung man wählt. Mit anderen Worten, die beiden Summen bis groß n jeweils mit ci und di sind genau die Integrale von phi und psi. Damit hat man die Linearität des Integralsoperators bewiesen. Und schließlich für den dritten Teil, die Monotonie, da benutzt man, dass bei dem Basteln der neuen Zerlegung die Sache so ist, dass CI kleiner gleich DI ist, weil eben Phi kleiner gleich Psi ist. Und das ist der Beweis der ersten elementaren Aussage über das Integral von Treppenfunktionen.